Herzlich willkommen wieder hier beim Podcast Raus aus der Schublade der Katholischen Akademie Hamburg. Wir sind beim Thema Einsamkeit. Mein Gast heute ist Jakob Simank. Er ist Mediziner, Autor und Journalist und arbeitet bei Zeit Online. Herzlich willkommen, Herr Simank. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Da wäre gleich meine erste Frage: Wo ist Ihr Dasein heute?
Heute in Berlin, in der Redaktion, die gegenwärtig umzieht in ein größeres Gebäude.
Ah, das heißt, haben Sie gerade Einsamkeitsgefühle, weil die Redaktion umzieht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Es ist alles gerade in Bewegung. Viele Umzugskartons, Schubladen werden leergeräumt etc. Nee, also einsam bin ich gerade nicht. Das kann man so nicht sagen, sondern ich habe gerade viel um die Ohren und bin hier von Kollegen umgeben, so könnte man sagen.
Okay. Ich bin gerade im Homeoffice, das heißt von meinen Kollegen und Kolleginnen nur, also eigentlich abgeschnitten sozusagen, aber natürlich digital verbunden. Falls man hier jetzt zwischendurch ein paar Klaviertöne hört, in der Nachbarwohnung spielt ein Kind Klavier. Aber ich glaube, es hat jetzt auch aufgehört. Dann kommen wir direkt zum Thema. Wie sind Sie denn auf dieses Thema Einsamkeit gekommen?
Ich bin auf das Thema auf verschiedenen Wegen, glaube ich, gekommen. Selber aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Also, dass ich Erlebnisse mit Einsamkeit hatte, die für mich wichtig waren. Ich wandere zum Beispiel gerne. Ich suche auch gerne sozusagen Orte, an denen ich auf mich zurückgeworfen bin. Und dann glaube ich, dass der Funke war, der dazu geführt hat, dass ich mich da intensiver mit beschäftigt habe, tatsächlich ein Buch war über die Einsamkeit vom Psychiater Manfred Spitzer, mit dessen Inhalt und Thesen ich so gar nicht mitgehen konnte, dass ich nämlich für eine Verteufelung der Einsamkeit und ja auch in Teilen eine Gleichsetzung von Einsamkeit und Krankheit, dass ich die einfach nicht teilen konnte. Und dann habe ich mich nochmal stärker auf die Suche gemacht, was eigentlich sozusagen jenseits dessen, was ich persönlich unter Einsamkeit verstehe, an wissenschaftlicher Literatur auch da ist und inwieweit das, was Herr Spitzer schreibt, letztlich auch wissenschaftlich an allen Stellen gedeckt oder nicht gedeckt ist. Und dann ist über Umwege daraus ein Buch entstanden, genau.
Das habe ich auch mit Vergnügen, oder was heißt Vergnügen, mit Interesse und Freude gelesen, weil Sie eben genau dieser Falle entgehen, zu sagen, Einsamkeit ist eine Epidemie, so ist es ja in den letzten Jahren auch betitelt worden, und betonen, dass es erst einmal ein ambivalentes Gefühl ist und eben nichts, was man pathologisieren darf. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie auch Einsamkeit suchen. Was sind denn positive Seiten von Einsamkeit für Sie?
Na, ich glaube erstmal, und ich würde da einmal gerne ein bisschen ausholen, dass wir ja alle manchmal einsam sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich dem zu stellen. Und wir sind einsam manchmal in Gesellschaft und manchmal außerhalb von Gesellschaft. Auch das ist mir wichtig zu sagen. Also es kann eine Lebenssituation sein, in der ich durchaus von Menschen umgeben bin, aber mich nicht so recht zugehörig fühle und auch keine richtige Verbindung herstellen kann. Und ich glaube, dass am Anfang der Auseinandersetzung mit Einsamkeit erstmal die Anerkenntnis stehen muss, dass wir das alle erleben in verschiedenen Situationen in unserem Leben und dass eigentlich wir damit irgendwie eine Form von Umgang finden müssen. Und dann glaube ich, dass nach dieser Einsicht der Schritt auch sein kann, zu sagen, es gibt einen guten Umgang damit. Ich kann das vielleicht auch als etwas sehen, was eine existenzielle Erfahrung ist, die eben auch positive Seiten hat. Also das sind Dinge wie die Möglichkeit, nochmal gründlich und neu über Dinge nachzudenken, die einen bewegen, Probleme in seinem Leben. Das gibt in der Einsamkeit die Möglichkeit, mal über Dinge nachzudenken, jenseits der Rollen, in denen man ja ist, also der Rolle als Kollege, als Partner, als Vater, als Kind sozusagen, über die man ja, an die man ja immer erinnert wird in Gemeinschaft. Und dann gibt es natürlich für mich, aber als jemand, der schreibt, auch immer noch eine kreative Komponente, also dass man auf neue Gedanken tatsächlich kommt, wenn man nicht von Menschen umgeben ist. Und ich glaube, dass natürlich irgendwie auch eine Form von Freiheit in dieser Einsamkeitsempfindung steckt, nämlich sich frei machen zu können in der Einsamkeit von Erwartungen, die an einen herangetragen werden von der Gesellschaft und von anderen Menschen. Das sind vielleicht nur so ein paar Dinge, die ich wichtig finde zu betonen.
Das finde ich ganz interessant. Ich habe in einer der Folgen mit einer Eremitin gesprochen, Maria Annalenen, die seit 30, 40 Jahren abgeschieden und alleine lebt und eben genau das auch gesagt hat, dass sie in der Zeit gar nicht drum herum kam, sich mit ihren eigenen auch schweren Seiten und Herausforderungen, Problematiken zu befassen, dass sie das Gefühl hat, daran total gewachsen zu sein, innerlich auch. Und sie sagt, und das ist, glaube ich, etwas, was Menschen heute immer schwerer nachvollziehen können, dass sie sich deswegen nicht einsam gefühlt hat bisher in ihrem Alleinleben, weil sie sich eben stark mit Gott verbunden fühlt. Ja. Wobei in der Geschichte der Einsamkeit dieser religiöse Gedanke ja auch eine Rolle gespielt hat, glaube ich.
Absolut. Also ich glaube, die Frage der Einsamkeit und des Suchens der Einsamkeit ist ein sehr stark religiöses Motiv. Das sehen wir bei Jesus in der Wüste, das sehen wir bei Mohammed, das sehen wir bei Moses, der alleine ja und auch irgendwie unverstanden von dem Volk, was unten bleibt, auf den Berg Sinai steigt. Also ich glaube, das ist schon sehr stark auch religiös durchtränkt. Ich finde das mit, was Sie über die Eremiten sagen, wenn ich daran noch kurz anknüpfen darf, total spannend, weil ein Punkt, den ich eben nicht genannt habe, den ich für sehr wichtig halte, auch in der aktuellen Zeit, ist, dass in der Einsamkeit wir auch unseren eigenen Gefühlen sehr stark ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, in der ganz viele Leute es eigentlich schaffen, sich den eigenen Gefühlen gar nicht stellen zu müssen. Also das ist so ein bisschen bequem. Also wir haben ja oft unangenehme Gefühle, die hochkommen und wir haben aber so viele Ablenkungsmöglichkeiten, dass wir uns denen nicht stellen müssen. Und wenn man wirklich in die Einsamkeit geht, wenn man auch mal das Handy zu Hause lässt, also das liest man auch, wenn man ein Buch liest, ich verteufle die modernen Technologien keinesfalls, aber wenn man das Handy doch mal zu Hause lässt und wirklich dem ausgesetzt ist, was in einem hochkommt, dann, glaube ich, lernt man auch den Umgang damit. Und ich glaube, das lässt einen reifen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das vielleicht noch als sozusagen Anschluss an die Eremitengeschichte. Ja.
Ja, was Sie gerade sagten, erinnert mich an einen Ausspruch oder eine Idee eines Schulrektors, dessen Schule ausgezeichnet wurde. Und die versuchen eben mit den Kindern auch einen bewussten Umgang mit deren Gefühlen beizubringen, was ja ungewöhnlich ist. Und er sagt, ganz wichtig oder die Voraussetzung überhaupt dafür ist, dass die Stille erfahren und ertragen. Ja. Also wirklich angefangen mit 2 Minuten Stille einfach, was ja schon unheimlich lang ist, bis hin zu, ich weiß nicht, wie lange das ausgedehnt wird, und das zu einem Ritual zu machen, sich der Stille auszusetzen und damit auch den eigenen Gefühlen.
Ich denke ohnehin, dass Stille und Einsamkeit in vielerlei Hinsicht recht nah beieinander liegen. Also ich meine, die inneren Stimmen versiegen ja nicht, aber sozusagen die äußere Stille hat schon auch was mit Einsamkeit zu tun. Es gibt ein sehr schönes Buch von dem skandinavischen Kunstsammler und Verleger Erling Kagge auch über Stille, was ich sehr empfehlen kann zu lesen. Und das hat auch letztlich viel mit Einsamkeit zu tun. Das ist eine Betrachtung eigentlich der Stille, als dem Moment, wo das Gespräch mit anderen mal versiegt.
Jetzt haben wir über die positiven und bestärkenden Eigenschaften von Einsamkeit gesprochen, über die Konzentrationsfähigkeit, die darin auch liegt. Aber Einsamkeit hat natürlich auch eine ganz unangenehme Seite. Sie haben schon gesagt, dass dieser Psychiater Herr Spitzer ein Buch geschrieben hat, dass Einsamkeit wie Krankheit wirkt. Inwiefern ist das so und wieso sind Sie dennoch nicht dafür, Einsamkeitspillen zu verschreiben?
Also erstmal gibt es die Pillen noch nicht. Das kann man nicht als Mediziner schon mal sagen. Vielleicht ist das auch gut so, aber es gibt sie auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch gerade fleißig genickt, was die Hörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, weil natürlich ist Einsamkeit ein zweischneidiges Gefühl. Und es gibt eine ungewollte Einsamkeit, eine chronische Einsamkeit, die manchmal auch überlappt mit Formen der psychischen Krankheit, die dann auch ganz sicher behandlungsbedürftig ist. Depression zum Beispiel, depressive Menschen empfinden häufig eine Einsamkeit und nicht die Chance und die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen emotional zu verbinden. Das heißt, man sollte das keineswegs kleinreden. Ich glaube, in der Literatur, die viel zitiert wird, wenn es um Gesundheit und Einsamkeit geht, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, ist es so, dass diese negative Seite der Einsamkeit sehr stark in den Fokus gerückt wird. Das kann man ganz gut festmachen an den englischsprachigen Begriffen Loneliness und Solitude. Der Begriff Loneliness, der sozusagen Einzug hält in die psychologische Forschung beispielsweise, der ist eigentlich vor allem negativ besetzt. Und der Begriff der Solitude, die beide als Einsamkeit übersetzbar sind ins Deutsche, der ist eigentlich positiv besetzt. Und es gibt da so eine Trennung und letztlich wird vor allem, wenn man sich diese Studien anguckt, auf die sich Spitzer und andere dann beziehen, und wenn es um die Gesundheitsfolgen von Einsamkeit, chronischer Einsamkeit geht, vor allem diese negative Form der Einsamkeit angeschaut. Das muss man, glaube ich, zu Beginn einmal sehr stark sagen. Und dann gibt es, und das will ich auch gar nicht, und das tue ich in meinem Buch auch nicht, gibt es empirische Belege, die zeigen, dass Menschen, die chronisch diese Form der Einsamkeit, diese negative Form der Einsamkeit erleben, dass die gesundheitliche Probleme bekommen können. Und das sind Dinge wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, möglicherweise auch Demenz und so weiter. Und das, glaube ich, ist auch erstmal gut und wichtig, dass wir das festhalten. Mein Buch versucht, und das ist mir wichtig zu sagen, dass wenn man sich diese Forschung nochmal genauer anschaut, die diese Gesundheitsfolgen der Einsamkeit anschaut, dann sieht man eigentlich auch, dass wenn man nicht den Begriff der Einsamkeit nimmt, sondern das Ganze anders operationalisiert und eher als soziale Isolation, also als ein objektiv messbare Isolation in der Gesellschaft sozusagen, das Ganze darstellt, dass dann man die Zusammenhänge zwischen dieser Form der Isolation und den Gesundheitsfolgen noch deutlich stärker sieht. Ich weiß nicht, es ist recht kompliziert. Ich weiß nicht, habe ich es gut genug erklärt an der Stelle? Oder?
Ich finde schon.
Ja, weil letztlich sozusagen der stärkere Einfluss auf Gesundheit kommt sozusagen aus der sozialen Isolation, die definierbar ist als, wie viele Freunde habe ich, die ich anrufen kann, wie viele Menschen sehe ich jede Woche etc. Und das hängt natürlich auch mit ganz praktischen Dingen zusammen, also mit ganz praktischen Formen des Verhaltens, die wiederum auf Gesundheit wirken. Also wenn ich keine Freunde habe, die ich sehe, dann nimmt möglicherweise auch niemand wahr, dass ich zu Hause bin und meine Sprache plötzlich verwaschen ist, was ein Hinweis auf einen Schlaganfall sein kann. Und dann schickt mich niemand ins Krankenhaus. Also da muss man so ein bisschen bei dieser Frage der sozialen Isolation auch schauen, inwieweit sozusagen so ganz praktische Fragen der Gesundheitsversorgung dann eine Rolle spielen. Und ich glaube deshalb, und das ist auch mein Plädoyer, was ich mitbringe, immer ist zu sagen, lassen Sie uns auf diese sozialen Begebenheiten schauen, sehr stark, und lassen Sie uns das Emotionale als ein wenig nachrangiger sehen, auch weil ich glaube, dass es zum Emotionalen auch andere Antworten gibt, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich Einsamkeitsfähigkeit lernen?
Das heißt, auf der einen Seite den Umgang damit lernen, was das individuelle Gefühl angeht, und auch eben vielleicht auch es nutzen lernen als positive Kraft, aber auf der anderen Seite schon sehen, welche sozialen Mängel oder welche sozialen gesellschaftlichen Fehler oder Fehlentwicklungen dahinter auch stehen. Sie machen ja auch recht konkrete Vorschläge, welche Gebiete anzugehen wären, um diese soziale Isolation zu verringern.
Ja, genau, das haben Sie erstmal sehr gut zusammengefasst. Ich finde, darin finde ich mich sehr gut wieder. Also ich will eine Sache noch sagen zu der Frage der Einsamkeitsfähigkeit. Ich glaube, man darf jetzt auch nicht sozusagen glauben, dass jede Form der Einsamkeit nutzbar gemacht werden sollte. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz richtig. Ich habe es selber, glaube ich, eingangs auch so ein bisschen so formuliert. Insofern gar kein Vorwurf an Sie, sondern, glaube ich, auch kommt man schnell zu Debatten, die mit Selbstoptimierung etc. Aber da wollen wir vielleicht auch jetzt nicht ganz hin. Aber zumindest glaube ich, dass Einsamkeitsfähigkeit zu lernen, so schwer das auch ist, irgendwie was Anstrebenswertes ist als Mensch. Genau, und Sie fragten dann, was was ist mit der sozialen Isolation? Genau, und ich glaube, da ist sozusagen da will ich auch hin, dass wir die Diskussion führen als eine soziale Diskussion, dass wir uns stark über Dinge unterhalten, wie soziale Teilhabe, wie können wir soziale Teilhabe schaffen. Das kann zum Beispiel sein, indem wir stärker mal darüber nachdenken, wie sind Städte und Gemeinden und Orte so strukturiert, dass es Orte des Zusammenkommens gibt, die niedrigschwellig sind, also wo Leute zum Beispiel nicht bezahlen müssen, um hinzugehen. Aber dann geht es auch ehrlicherweise natürlich um größere soziale Fragen, die gar nicht gezielt in Richtung soziale Isolation sind, aber damit zu tun haben, nämlich die Frage von Altersarmut, wo wir wissen, dass Menschen, die altersarm sind, ein Vielfaches häufiger sagen, sie haben keine soziale Teilhabe. Und ich glaube, das sind letztlich Fragen, die ich für wichtig halte, genau.
Sie bringen auch ein ganz schlagendes oder ganz, ganz einfaches Beispiel von einem Mann, der in einer abgelegenen Gegend in England wohnt und wo die Busverbindung einfach gekappt wurde oder so reduziert wurde, dass er nur noch einmal am Tag oder einmal in der Woche, ich weiß es nicht, in die Stadt fahren kann, wo er sonst regelmäßig einen Freund gesehen hat. Eben, wenn keine Verkehrsanbindungen da sind, wenn die Infrastruktur so ausgedünnt wird auf dem Land zum Beispiel, dann wird es wirklich schwierig mit Leuten, die eben nicht ganz so mobil sind.
Absolut. Also vieles, was wir als Sozialpolitik letztlich verstehen, hat auch was mit sozialer Isolation zu tun. Also das Abstellen von Straßenbeleuchtung zum Beispiel, wie es ja uns diesen Winter möglicherweise auch bevorsteht, hat natürlich auch eine soziale Dimension. Und ich glaube, das muss man sich letztlich ein Stück weit vergegenwärtigen. Also dass die Fragen rund um soziale Isolation und Einsamkeit letztlich auch immer damit zu tun haben, wie wir unsere Gesellschaft als Ganzes und als Großes organisieren. Und das war auch im Grunde genommen, weil Sie eingangs gefragt haben, wie ich zum Thema kam. Ich kam zum Thema auch in der Zeit, in der es dann viel um die Debatte ging, wie sie zum Beispiel in Großbritannien geführt wird, um das sogenannte Ministerium für Einsamkeit, das eingerichtet wurde. Und über das ich mich ein Stück weit auch geärgert habe, weil es erstens kein Ministerium gab, sondern eine Staatssekretärin, die das als zusätzliche Aufgabe angenommen hat. Und zweitens ein recht schlankes Budget und noch dazu in einem Land, was ja in der nahen Vergangenheit durch Austerität etc. Auch sehr viele Möglichkeiten der sozialen Teilhabe, sei es Stadtbibliotheken etc., letztlich kaputt gemacht hat mit der Form von Politik. Und insofern unterstelle ich dem Einsamkeitsdiskurs in Großbritannien eine gewisse Scheinheiligkeit.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was mich auch an der Debatte ein Stück weit geärgert hat. Ja.
In Ihren Vorschlägen zur Bekämpfung von sozialer Isolation geht es zum Beispiel auch, und das hat mich erstaunt, aber nachdem Sie es erklärt haben, fand ich es sehr eingängig oder überzeugend, geht es auch darum, Fürsorgearbeit anders anzuerkennen. Können Sie den Zusammenhang noch mal kurz erläutern?
Ja, also die Frage ist ja immer sozusagen, also die große Frage ist, welche Form von Arbeit wertschätzen wir als Gesellschaft? Das ist der Text. Und letztlich Erwerbsarbeit ist natürlich geschätzt und Sorgearbeit in vielerlei Hinsicht nicht so sehr. Die ist ja oft, findet ja oft auch so ein bisschen im Versteckten statt, also Pflege von Angehörigen. Da sind oft zwei Menschen sehr eng aufeinander und die Gesellschaft kriegt davon gar nicht allzu viel mit. Und letztlich ist es so, dass, und das war mein Punkt, den ich wichtig finde, dass durch auch eine fehlende Unterstützung der Pflegenden beispielsweise diese Leute oftmals, dass erstens denen die soziale Teilhabe abhanden kommt, weil die tatsächlich, wenn die teils noch Erwerbsarbeit machen plus Pflege- und Sorgearbeit parallel, dann selber keinerlei Möglichkeiten oftmals mehr haben, um ihr soziales Umfeld zu pflegen. Und dass die natürlich auch letztlich die Brücke sind zur Gesellschaft, die noch existiert für die Gepflegten. Und ich glaube sozusagen, wenn wir uns überlegen, wie können wir die Bedingungen verbessern für diese pflegenden Menschen, dann verbessern wir sozusagen oder dann sorgen wir, so ist meine Hoffnung dafür, dass die soziale Einbettung sowohl der Pflegenden als auch der Gepflegten sich verbessert.
Ja, das finde ich, klingt überzeugend. Sie schließen nicht damit, glaube ich, aber es ist fast am Ende Ihres Buches, wo Sie darüber sprechen, dass Einsamkeit auch mit einem Tabu belegt ist oder mit einem Stigma sozusagen. Wieso schämen Menschen sich, einsam zu sein und vor allem, wie kann man dem begegnen?
Menschen schämen sich ja für allerlei. Die schämen sich ja auch dafür, Angst zu haben in einem pathologischen Ausmaß oder sehr traurig zu sein und kehren das nicht nach außen. Ich glaube, bei der Einsamkeit ist es so, dass insbesondere das Gefühl ist, dass man in sozialen Beziehungen letztlich irgendwie versagt, möglicherweise, und deshalb auch vielleicht als Mensch nicht so viel wert ist. Das ist, glaube ich, sozusagen die Rationale des Denkens, die natürlich falsch ist, weil letztlich die soziale Einbettung auf ganz vielen Ebenen, was mit der Gesellschaft zu tun hat und mit den Ansprüchen, die an Menschen gestellt werden, etc. Und ich glaube, dass, so wie das immer bei Dingen ist, auf denen Stigma liegt, dass darüber reden und das sozusagen das in die Öffentlichkeit bringen, diesen Leuten enorm hilft, weil sie merken, sie sind nicht allein und sie können darüber sprechen. Und das ist ja auch toll. Es gibt ja auch im Internet zum Beispiel Keiner bleibt allein, als sozusagen auf den sozialen Medien Initiativen, wo Leute sich darüber austauschen und dann, die sich einsam fühlen und dann halt auch einander treffen können und auch über ihre Gefühle sich letztlich austauschen können. Und ich glaube, das klingt auch nach einer Pathologisierung der Einsamkeit. Das soll es wiederum, glaube ich, auch nicht sein. Es geht aber letztlich schon darum, dass man natürlich eine Aufmerksamkeit für das Thema als solches auch schaffen soll. In einer optimalen Welt. Allerdings tatsächlich nicht, indem man die Einsamkeit als reines Defizit darstellt, sondern irgendwie als etwas, was, und das ist mir wichtig, als letztlich irgendwie zur Conditio Humana gehört, und was wir alle erleben. Und ich glaube, dass alleine sozusagen darüber in dieser Art und Weise zu sprechen und weniger auch vielleicht angstbesetzt und defizitorientiert darüber zu sprechen, letztlich auch dazu führt, dass Menschen das besser akzeptieren können und das vielleicht auch eine Form ist, besser mit sich selber klarzukommen und sich selber auch nicht so zu stigmatisieren.
Also als Gegenbewegung zu der im Internet oder auf den sogenannten sozialen Medien ja herrschenden Währung der Freunde. Also ich habe 800 Freunde und dann bin ich ganz toll.
Ja.
Also dem müsste man auf eine Weise etwas entgegensetzen.
Absolut, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich in einer Zeit leben, die schon sowas wie eine Geselligkeitspflicht kennt. Also das Gefühl letztlich, also junge Menschen zum Beispiel in so einer, es gibt ja dieses Wort FOMO, also letztlich the fear of missing out, die Idee, dass man eigentlich immer was verpasst, wenn man irgendwo nicht hin. Und das wird natürlich auch nochmal sehr stark gesteigert durch soziale Medien, wo Menschen die ganze Zeit sehen, was andere letztlich alles Tolles machen. Und ich glaube, dass naja, ein Umgang damit halt auch gesellschaftlich ist, den Leuten zu sagen, ehrlicherweise, allein sein ist gehört irgendwie und einsam sein gehört auch zur menschlichen Existenz. Also nicht alle sind immer glücklich und in Gruppen unterwegs und ihr müsst auch nicht. Ist auch okay, wenn ihr mal nicht wollt, rausgehen wollt und Teil sozusagen der Gruppe sein, der großen Gruppe sein wollt, die da was unternimmt. Das ist auch interessant. Wir hatten auf Zeit Online zu Beginn der Pandemie, ich spreche bewusst von Beginn der Pandemie, weil ich glaube, dass sozusagen da man schon unterscheiden muss. Ich glaube, Menschen haben sehr gelitten im Laufe der Pandemie, aber der erste Lockdown kam, glaube ich, vielen Menschen auch noch vor wie so eine kleine Spaßübung.
Ja, oder so
Und
eine Oase,
so eine
bisschen.
Oase. Und viele unserer Leser haben uns auch geschrieben, wie es ihnen eigentlich ging. Und vielen ging es wirklich gut. Nicht allen natürlich, aber vielen ging es wirklich gut. Und wir haben auch so Zuschriften bekommen wie: Endlich kann ich mal irgendwie für mich sein. Was für mich natürlich auch darauf hindeutet, dass die ganze Zeit so der Anspruch der Gesellschaft gespürt wird, dass diese Menschen das spüren, dass sie gesellig sein müssen. Und das kann halt irgendwie auch nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach.
Ja. Genau, nochmal einen Schlenker zurück zu Einsamkeit als Unverbundenheit und als Gefühl, das als Mangel empfunden wird. Ich dachte da an, oder ich habe so eine Verbindung gesehen zwischen dem Begriff von Resonanz von Hartmut Rosa, ne? Der, also in Resonanz zu bekommen. Das heißt, in Schwingung mit mir selber, aber vor allem auch mit der Umgebung, ist eigentlich das, was der Gesellschaft fehlt oder was eigentlich jeder Mensch braucht. Ganz notwendig. Sehen Sie da auch eine Korrelation?
Das ist eine gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, obwohl ich die Resonanzideen von Habendroser kenne. Natürlich ist letztlich Sozialsein hat immer was mit anderen Resonieren zu tun. Ne? Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und in der Einsamkeit passiert ja genau das nicht. Also ich bin ja sozusagen nicht auf Wellenlänge mit wem anders. Und das unterbricht halt letztlich quasi gewisse, das unterbricht halt sozusagen für einen Moment meine Rollen etc. Nun ist es ja, glaube ich, so, dass Hartmut Rosa die Resonanz auch nicht allein als Resonanz zwischen Menschen versteht, sondern auch, wenn ich das jetzt richtig erinnere, auch Resonanzerfahrungen beispielsweise in der Natur etc. wahrnimmt. Das ist ja durchaus was wir als einsame Menschen auch immer mal wieder sozusagen erfahren. Also was Sie sagten, Resonanz mit sich selber, Resonanz mit der Natur, auch als mögliche Erfahrung der Einsamkeit, wo dann halt vielleicht sozusagen die Resonanz mit anderen Menschen kein Bestandteil der Einsamkeit ist. Vielleicht könnte man so diese Dinge miteinander verbinden.
Ja. Wo Sie das Stichwort der Natur noch ins Spiel bringen, kommt mir so der Gedanke, dass Natur und Einsamkeit, und also Natur, stille Einsamkeit, eher auch eine Triade vielleicht darstellen, in der eben sowas wie Freiheit und Selbstbesinnung auf sich selbst und sowas möglich ist.
Ja, die Einsamkeit ja auch so ein bisschen als ein romantisches Ideal, das kommt natürlich zur Natur auch, ne? Und so Waldeinsamkeit als.
Genau, das fiel mir auch gleich ein, das Wort.
Genau, das hängt bestimmt miteinander zusammen. Ich würde den Einsamkeitsbegriff persönlich weiterfassen. Ich glaube, der ist Einsamkeit letztlich, das habe ich ja eingangs auch gesagt, dass Menschen auch einsam sein können, wenn sie auf einer Party in einer Großstadt sind. Und dass man Einsamkeit auch finden kann, sogar auch positiv finden, wenn man mit Menschen ist. Also man auch das Gefühl, nicht dazu zugehören, kann ja auch ein sehr angenehmes sein. Also selbst in Gemeinschaft, also letztlich eine Form der Selbstbehauptung, wenn man sagt, ich will eigentlich gar nicht so wie ihr sein, auch wenn ich mit euch hier sitze. Das kann ja auch irgendwie eine Form der Selbstbehauptung sein. Von daher, genau, ist sozusagen würde ich den Einsamkeitsbegriff nicht auf die Natur alleine, alleine sozusagen runterbrechen wollen. Auch interessant finde ich, das ist sozusagen eine Art und Weise, wie ich über Einsamkeit oft rede und erkläre. Ein Beispiel, was ich sehr gut finde, ist das sogenannte, Psychologen nennen das Intrusive Consciousness, die Idee, dass quasi die Wahrnehmung des eigenen Selbstes als jemand, der beobachtet oder gesehen wird, auch letztlich unsere Wahrnehmung verändert. Also die Idee ist, wenn ich in ein Museum gehe und ich stehe ganz alleine vor einem Gemälde, ist es was anderes, als wenn ich mit jemandem zusammen auf dem Gemälde stehe, weil ich immer auch den Blick des anderen auf mich ein Stück weit wahrnehme. Das ist Einsamkeit auch, davon wegzutreten und zu sagen, ich nehme gerade den Blick des anderen auf mich nicht wahr und meine Wahrnehmung wird dadurch ein Stück weit unmittelbarer. Und das finde ich zum Beispiel eine sehr gute und eine sehr wichtige Art, wie uns die Einsamkeit auch unseren Blick auf die Welt verändern kann.
Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Haben Sie ganz herzlichen Dank, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen.
Ja, sehr. Vielen Dank für die Einladung. Schön, mit Ihnen zu sprechen.
Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Seien Sie einsam, so wie Sie es möchten.
Danke.
Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich einen ebenso schönen Tag. Hören Sie wieder rein, wenn wir die Schublade aufmachen beim Podcast Raus aus der Schublade. Und kommen Sie am 1. November in die Katholische Akademie Hamburg. Da sprechen wir mit Diana Kinnert, einer CDU-Politikerin, und mit Maria Anna Lehnen, der Eremitin, die ich schon erwähnt habe, über Einsamkeit. Bis zum nächsten Mal.